Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Marketing Meets Technology Podcast. Mein Name ist Timon Hartung von der Technologieberatung Voxo und ich habe hier neben mir Tobias Schwarz von Odisto, dem absoluten Hightech-Crawler. Und wir sprechen heute über das Thema Crawling, Crawlbudget, wie Google uns sieht, wie wir sehen können, wie viele Seiten wir eigentlich haben und was die wichtigsten Themen dabei sind, um Fehler zu beseitigen. Und wir reden hier nicht von kleinen Fehlern, sondern wirklich Sachen, die einen massiven Impact auf eure Website haben und damit auch die Performance auf Google und tatsächlich wahrscheinlich in Zukunft auch in allen LLM, AI-Searches und so weiter. Deswegen, das wird eine richtig spannende Folge, die ist vollgepackt mit absolutem Wissen und deswegen los geht's und viel Spaß dabei.
Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Meets Technology. Hier hörst du Insights zu Digital-Marketing-Strategien und Technologien. Viel Spaß bei dieser Folge.
Wie ich gerade schon gesagt habe, super spannende Podcast-Session, die wir jetzt hier gerade haben mit dem Tobias Schwarz von Odisto. Und deswegen, Tobias, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst.
Ja, ich bin Tobias. Ich mache seit knapp, ja, seit sagen wir 2011 machen wir Crawling von Webseiten, haben Odisto gegründet. Odisto ist eine Crawler-Software, die in der Lage ist, große Webseiten mit Millionen von Unterseiten zu analysieren. Ja, bin Gründer und Geschäftsführer, seit ja, 20 Jahren in der SEO-Branche unterwegs.
Erzähl mal, wie du dazu gekommen bist eigentlich, weil das ist ja eigentlich super spannend, weil ich sag mal, Odisto ist auf jeden Fall ein Household-Name, möchte ich mal sagen, besonders wenn man komplexere Crawls machen möchte oder insgesamt auch für Crawling einfach total sinnvoll. Wie bist du dazu gekommen, so ein Crawling-Tool zu bauen?
Ja, also eigene Webseiten habe ich schon ganz lange betrieben. Also die erste größere Seite habe ich, glaube ich, 2003 sowas um den Dreh rum ins Netz gestellt. Dann irgendwann kam Google AdSense rüber, dann hat man mit Monetarisierung auch gut Geld verdienen können. Und Odisto ist eigentlich entstanden aus Änderungen, die wir an einer meiner Webseiten gemacht haben. Also wir haben größere strukturelle Änderungen an so einem Computerhilfeforum gemacht. Und das Streitgespräch zwischen mir und Gerd, also meinem anderen Gründer, war letztendlich, dass wir nicht wussten, was passiert. So, also es war zu groß, um es wirklich verstehen zu können. Und dann, eigentlich müsste man mal eine Software bauen, mit der wir das analysieren, also erstmal erheben und analysieren können, also Seitenstrukturänderungen. Ich viel zu teuer, eher ich habe Lust drauf und ja, dann war das am Anfang so Feierabendprojekt. Also wir haben da ein paar Stündchen pro Tag reingesteckt und einfach mal drauf losgecodet, so quasi strukturiertes Erfassen von den Seiten, Abspeichern der Datenstruktur, PageRank-Berechnung und so weiter. So, und das habe ich dann Leuten abends beim Bierchen gezeigt. Da war zum Beispiel der Bert Schulzki von Motortalk damals dabei.
Ja, große Seite.
Da hieß es, ja, ist cool, brauchen wir auch, mach mal ein Produkt draus. Cool. So, und angefangen mit Programmierung haben wir im April 2011 und im Oktober hatten wir ein Produkt, was du kaufen konntest.
Cool.
So, und von da an ist es eigentlich immer nur weiter gewachsen. Und dann 2013 haben wir letztendlich irgendwann entschieden, das Vollzeit zu machen. Okay. Und seitdem verschwindet eben das ganze andere Business mit Webseiten betreiben immer weiter im Hintergrund. Ja. Und überwiegend ist es inzwischen einfach wirklich Odisto, Crawling. Es ist natürlich wahnsinnig viel an Technik dazugekommen.
Ja, super spannendes Produkt. Wir haben das ja auch schon, ich habe es in verschiedenen Phasen immer wieder verwendet und es ist wirklich richtig spannend zu sehen, wie viel mehr Informationen man nochmal rausholen kann aus so einer sehr soliden Software, ja, im Vergleich zu dem, was es früher auch gab. Ich meine, wir wissen alle, es gibt da noch Tools, die man selber laufen lassen kann, aber ich weiß noch damals, dieses Windows-Tool, was es gab, Zenu oder so hieß das, das war das Einzige, was man zum Teil am Markt gab und das war echt wild. Und dann gab es halt den Screaming Frog, der, ich sag mal so, für kleinere Projekte ganz okay ist. Aber dann, wenn es sobald es darum geht, wirklich professioneller zu crawlen und auch wirklich mehr Informationen rauszuholen und das Ganze, ich sag mal, auf Enterprise oder professionellen Füßen zu stellen, dann seid ihr immer die erste Wahl gewesen. Und auch vor allem Daten, von der Datenqualität her einfach sehr, sehr hochwertig. Deswegen super spannendes Produkt auf jeden Fall. Wie ist denn jetzt Crawling beeinträchtigt worden von dem ganzen AI-Hype? Was ist da bei euch passiert?
Also der AI-Hype hat es nicht wirklich beeinträchtigt, weil das Crawling ist ja letztendlich unverändert. Also wir machen immer noch genau dasselbe. Was man teilweise hat, ist die Nachfrage, setzt ihr AI im Crawling ein oder in der Datenbewertung? Da muss man ganz klar sagen, nein, machen wir nicht, weil wo soll der Mehrwert herkommen? Also wir erheben harte Fakten, also wirklich Zahlen nach Algorithmik. Und wenn ich da jetzt Feenstaub oben drauf streue, dann wird das in der Regel schlechter und nicht besser. Die Sachen, wie ich mir vorstellen könnte, wo es einen Mehrwert gäbe, ist durch Datenausleitung, also wo man dann quasi gezielt irgendwie Content von der Seite extrahiert und den dann wiederum einem AI-Prozess zuführt, um den irgendwie zu analysieren, aufzubereiten. Aber da muss man eben auch sagen, die Kunden, die solche Sachen machen wollen, die greifen den Content eben natürlich direkt in ihrer Datenbank ab. Also warum sollten die dafür noch erstmal eine Crawler-gestützte Lösung eben verwenden?
Ja, klar. Ich meine, AI an der Stelle muss man auch sagen, ihr macht halt sehr konkrete Angaben am Ende. Das heißt also, bei euch ist eine 1 eine 1 und eine 0 eine 0. Und wenn man jetzt AI nutzt und dann mit einer, wir haben vorhin über Temperature gesprochen, wenn man jetzt eine Temperature, also Kreativität von 0,7 einstellt, dann kommt da irgendwas zwischen 0 und 1 raus, aber nicht das korrekte Ergebnis. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, dass viele andere Crawler durchaus Varianzen haben. Man geht immer davon aus, wenn man so einen Crawl macht, dann ist das, was das Tool ausgibt, immer 100%. Aber da haben wir im Vorfeld auch drüber gesprochen, dass es ja nicht so ist. Und mit der AI wird es sich Ganze nochmal viel verstärken. Deswegen ist es auch so wichtig, da solide Software einzusetzen und eher algorithmisch und, ich sag mal so, regelbasiert vorzugehen, als jetzt einer AI einen kreativen Teil zu überlassen.
Wo ich AI tatsächlich schon eingesetzt habe in Bezug auf unseren Crawler, ist beim Schreiben von XPath-Expressions.
Ah ja, klar, das
also
ist super.
Du kannst XPath-Expressions, CSS-Selektoren oder sonstiges benutzen, um zum Beispiel deine Seite zu segmentieren, also nach unterschiedlichen Seitentypen aufzuteilen. Ja, und wenn du dann einfach HTML-Snippet nimmst und der AI sagst, ja, schreib mir doch bitte mal eine XPath-Expression, die ich da verwenden kann, dann liegt die eben sehr häufig sehr richtig. Und da kann man sich natürlich wirklich Arbeitszeit sparen, aber das Total. Hat mit dem eigentlichen Crawler-Produkt natürlich nichts zu tun.
Nee, aber genau das, was du sagst, ne? Regular Expressions, auch immer ein Krisenthema bei Weiterleitung. Jetzt mit AI-Hilfe, ich sag mal, keine Sache mehr von 3 Stunden, sondern eine Sache von 20 Minuten. Das ist schon deutlich besser. Hat sich denn irgendwas fundamental im Crawling in den letzten 12 Monaten verändert? Gab es irgendwelche Neuigkeiten, irgendwelche Durchbrüche, irgendwas, was krasses passiert ist?
Also wir haben bei uns endlich das komplette Rendering und Datenspeicherung und alles live genommen. Mhm. Also es ist jetzt wirklich so, dass wir standardmäßig in allen neuen Tarifen alle Seiten rendern und auch wirklich die Daten komplett speichern. Also wir speichern das HTML, wir speichern das gerenderte HTML, wir speichern die Header alle ab, wir speichern die kompletten Konsolenlogs ab, die während dem Rendern eben auftauchen. Also man würde da auch JavaScript-Fehler sehen und dergleichen.
Krass.
Und wir speichern auch die ganzen Ressourcen, die in die Seite eingebunden sind, ab. Also Bilder, CSS-Files, JavaScript-Files, aber auch Videos oder Binary-Files.
Ja.
Alles immer natürlich bis zu einer gewissen Größe. Also HTML und so speichern wir bis 100 Megabyte pro File. Und die ganzen größeren Sachen, also so Videos und sowas, speichern wir bis 500 Megabyte
pro File. Krass. Finde ich total beeindruckend, weil wir dürfen nicht vergessen, Google hat ja auch das Thema Ressourcen. Das ist eines der Riesenthemen, was Google immer hatte. Deswegen ist ja richtig guter Sitespeed und einfach eine schlanke Seite immer noch wertvoll. Und finde ich total beeindruckend, weil ihr habt ja auch das Ressourcenlimit an der Stelle, dass es euch ja auch Ressourcen kostet, das alles zu speichern und vor allem auch JavaScript-Rendering auszuführen, ist jetzt auch gar nicht so einfach. Also Google hatte damit, ich sag mal so, 10 Jahre lang Riesenprobleme und hat gesagt, das machen wir nicht, weil es uns zu viel kostet.
Die Probleme gibt es immer noch und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Letztes Jahr im Dezember hat Google eine Serie gelauncht, wo sie ja ihr Crawling-Verhalten nochmal auch genauer erklärt haben. Und da waren einige sehr spannende Dinge dabei, also die Google auch genauso löst, wie wir das letztendlich lösen. Also auch Google versucht eben nicht unendlich viel Ressourcen da aufzuwenden. Also der erste Schritt ist quasi immer, du rufst das HTML ab, dann schaust du dir an, ob du Dinge vielleicht prefetchen kannst. Also die ganzen darin eingebundenen Files, Bilder und so weiter, die versuchst du natürlich zu prefetchen und die danach auch über Rendering-Requests hinweg wiederzuverwenden, also aus deiner eigenen Infrastruktur und nicht bei jedem Request immer wieder und wieder alles abzurufen. Das schafft nur Probleme. So, und da fand ich das wirklich gut, dass Google einfach da auch klarer gemacht hat, dass sie das eben auch so tun. Also, und das hat natürlich Implikationen auch für den Nutzer. Und was wir eben immer versuchen, ist, einen Crawl eben konsistent zu halten. Das bedeutet, also die Grundfrage ist immer, wie lange cache ich etwas?
Ja.
So, also wenn ich jetzt JavaScript und CSS-Files habe, Und die haben eine Cache-Laufzeit von darf ich nicht cachen, cache ich die trotzdem?
Ja.
Und die Antwort darauf ist ja, cached man trotzdem. Also weil man versucht für den Crawl eine konsistente Umgebung zu schaffen. Du möchtest einfach denselben Performance-Impact über die Gesamtseite hinweg sehen. So, also wenn wir das File beim ersten Mal abrufen und das hat irgendwie 300 Millisekunden Delay, dann simulieren wir in unserer Infrastruktur diese 300 Millisekunden Delay für jeden Folge-Rendering-Request, wo dieses File eben abgerufen wird, damit wir so akkurate Messwerte wie möglich über den gesamten Crawl konsistent und vergleichbar eben bereitstellen können.
Das ist aber sehr spannend. Das heißt, ihr simuliert das gleiche System, aber ihr belastet den Server auf der Kundenseite, aber auch auf eurer Seite nicht so stark. Sehr, sehr smart. Sehr smart. Muss man einfach sagen, sehr smart. Aber man kriegt ja trotzdem die konsistente Ergebnisse. Das ist ja vor allem sehr spannend, wenn wir nämlich Änderungen machen und dann den nächsten Crawl mit euch machen, dann sehen wir halt auch wirklich eine Veränderung across the website, ne?
Genau, und das machen andere Crawler teils nicht so. Teilweise verschweigen sie dir sogar, dass sie Sachen immer und immer wieder abrufen. Also beim Rendern wird dann quasi bei 1 Million Seiten 1 Million Mal dasselbe CSS oder JavaScript aufgerufen. Es wird aber in der Darstellung nachher nur als einzelner Request aufgeführt. Das Problem dabei ist, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gehen im Internet einfach Dinge schief.
Ja.
Dann hast du mal ein JavaScript, was mal einen 500er hat oder 404 war oder einfach Timeout. Und nachher hast du inkonsistente Daten und du kannst sie noch nicht mal nachvollziehen und verstehen, weil es einfach für diesen individuellen Request, den gibt es gar nicht, sondern es gibt nur den ersten Request dort.
Ja, ja, krass. Viele Unternehmen unterschätzen ja das Crawling ihrer eigenen Seiten und viele Unternehmen wissen auch gar nicht, wie viele Seiten sie überhaupt haben, besonders bei größeren Seiten. Was sind eigentlich die größten Risiken, wenn man nicht crawlt und wenn man nicht seine eigene interne Struktur auch versteht?
Naja, du, wenn du deine eigene Struktur schon nicht verstanden hast, dann weißt du auch nicht, was du der Suchmaschine vorsetzt. Und als SEOs haben wir einfach ein großes Interesse daran, dass wir sehr genau wissen, was wir der Suchmaschine vorsetzen und Idealfall damit auch wissen, was sie zu indexieren hat oder was indexiert sein sollte. Für mich ist dieses nicht zu wissen, wie viele Seiten ich habe, das wäre einfach schlechthin der Kontrollverlust.
Ja.
So, und das ist ja beschränkt, was man da haben sollte. Also Google ist auch nur bereit, eine gewisse Menge an URLs zu crawlen. Das ist schon bei sehr großen Seiten ein sehr dehnbarer Begriff. Also da können auch mal hunderte von Millionen Seiten im Index sein. Aber bei den meisten Seiten trifft das eben überhaupt nicht zu. Und was ich immer sage, macht mal eine Abschätzung über eure Hauptdatensätze. Also wenn ich ein Online-Shop bin, dann erwarte ich, dass ich sagen kann, wie viele Produkte ich habe oder wie viele Kategorien ich habe. Und dann sollte man für die Hauptseitentypen schon mal zu Hausnummern kommen, was denn realistisch und korrekt wäre.
Was ist denn so die größte Seite, die ihr jemals gecrawlt habt? Also du musst nicht sagen, wer, sondern einfach nur so von der Anzahl her, dass man sich das mal vorstellen kann.
Jenseits der 50 Millionen URLs.
50 Millionen
also URLs. Wirklich, wirklich gecrawlte URLs, also ja. HTML-Seiten. Und dann in dem Zuge natürlich teilweise noch viel mehr, was gefundene
Images
Sachen
und
so weiter angeht. Also die Links, die wir speichern, die gehen bei den großen Crawls in die Milliarden.
Ja.
Und auch die Datenpunkte. Also wir haben ja über 200 Analysen, also so einzelne Hinweise, die wir abprüfen und dann auch zwischenspeichern für die einzelnen Seiten. Und ja, du hast einfach bei großen Crawls sind es im zweistelligen Terabyte-Bereich
absolut.
Pro Crawl.
Absolut.
Locker.
Ich weiß lustigerweise von einem Screaming Frog Crawl, den ich vor einiger Zeit gemacht habe. Da waren wir bei 700.000 Seiten ungefähr und da war 500 Gigabyte groß. Und da muss man sich schon fragen, wenn man dann jenseits der 2-3 Millionen geht, dann kann das ein normaler Rechner auch gar nicht mehr so gut verarbeiten. Da muss man dann auf cloud-basierte Lösungen gehen und das wird da alles sehr, sehr kompliziert. Und da muss man sagen, da verliert man so schnell auch den Überblick, weil du diese Tabellen auch nicht mehr bedienen kannst dann danach. Deswegen macht es halt schon Sinn, zu wechseln in ein System, was das auch wirklich verarbeiten kann.
Ja, aber es ist noch lang nicht Big Data, nur weil es sich nicht mehr mit Excel öffnen lässt. Also 500 Gigabyte finde ich jetzt wirklich keine große Datenmenge und da bin ich schon der Meinung, dass sich das auch noch locker mit Consumer-Rechnern auch ordentlich verarbeiten lässt. Das ist einfach eine Fragestellung, ob du da Indizes richtig gesetzt hast und so weiter. Also die wirkliche Herausforderung, die wir jetzt mit den Daten haben, ist das wirklich das komplette Speichern der Ressourcen.
Ja.
Also in dem Moment, wo du nicht nur die die Quintessenz, also die Extraktion aus den Daten abspeicherst, also den Linkgraph und die Hauptmerkmale, die eine Seite hatte, sondern in dem Moment, wo du wirklich noch das HTML und das gerenderte HTML für spätere Analysen aufhebst,
ja,
da wird es wirklich, wirklich groß.
Erzähl mal kurz, wie wichtig so ein Vergleich ist tatsächlich, weil das ist ja auch immer ein Thema, also ein Crawl, klar, da findest du alle technischen Hürden und so weiter und kannst die beseitigen, aber dann ist es ja auch nochmal super spannend, wirklich den nächsten Schritt zu gehen, dass man den Monat später oder auch, lass es 2 Monate später sein, nochmal einen Crawl macht und dann durchaus vergleicht oder auch ja, Probleme findet, die aufgetreten sind.
Ja, diese Trends finde ich super wichtig. Also für viele Unternehmen ist es so, es arbeitet ja nicht eine einzelne Person an der Seite. Das heißt, es arbeiten viele dran und mitunter gehen unbeabsichtigterweise Dinge kaputt. Und wenn man jetzt irgendwie feststellt, es ist was kaputt gegangen, die erste Fragestellung ist, was ist denn genau kaputt gegangen? So, und diese Eingrenzung in einem zeitlichen Horizont sagen zu können, an diesem Tag oder in dieser Woche haben wir diese Veränderung gesehen in irgendeiner Art von Historie, die ist so häufig Gold wert, weil du kannst direkt in deinem Commit-Log, in deinem Quellcode, kannst du das einschränken, hast jetzt nur noch eine Woche von Änderungen anzugucken und dann kannst du das relativ zügig finden, wo dieses Problem aufgetreten ist. So, und nicht alle Veränderungen sind ja irgendwie negativer Natur, auch positive Änderungen sind ja da. Und jegliche so Trendgeschichten oder sowas brauchst du auch, um auch dein Handeln im Konzern quasi validieren zu können. Also oder und auch Werbung dafür zu machen, dass du Ressourcen bekommst. Also wenn du eine positive Veränderung aufzeigen kannst, ist es toll, weil du wirst dann in der Zukunft eben wieder Ressourcen bekommen, um andere Veränderungen machen zu können.
Ja, absolut. Was sind denn so die größten Fehler, die du gesehen hast, so über die Crawls hinweg? Ich weiß, du schaust dir wahrscheinlich nicht alle Daten per se so an, aber was ist so der größte Crawl-Fehler, den du gesehen hast bei Seiten oder der häufigste, der vorkommt vielleicht auch?
Es hängt, glaube ich, stark davon ab, in welcher Phase sich so ein Kunde befindet. Also wenn du jemanden hast, der zum ersten Mal so ein Crawling-Tool überhaupt einsetzt, der hat wirklich alles. Da sind kaputte Ressourcen, da sind URLs, wo einfach ein Slash zu viel ist oder ein relativer Pfad nicht stimmt, also wo dann einfach tote Links dabei sind. Indexierungsfehler, Fehler mit Content, der fehlt und so weiter, JavaScript-Errors, all sowas dabei. Dann hast du Leute, die, sage ich mal, ein bisschen länger schon mit solchen Tools arbeiten. Da hast du häufig Strukturfehler, also Strukturprobleme, dass Seiten sehr tief liegen, also eine Paginierung, die nicht gut gebaut ist, oder es hat jemand den unendlichen Kalender geschaffen.
ja, der ist auch gut.
Oder teilweise auch eine unendliche Paginierung. Du bist zwar schon längst auf einer Seite, die nichts mehr anzeigt, aber du kannst immer noch weiterklicken und hast eben jedes Mal noch eine leere Seite. Dann so schwierig zu findende Fehler, sowas wie hreflang, weil es einfach wahnsinnig komplex ist, weil es im HTML, in den HTTP-Headern, aber auch in einer XML-Sitemap eben definiert werden kann, mitunter auch an mehreren Stellen definiert ist und in sich komplett konsistent sein muss. Das ist so dann dieser mittlere Teil. Und der letzte Teil ist dann, dass du dann irgendwann anfängst, deine Seite, die eigentlich in Ordnung ist, abzusichern, also mit auch selbst definierten Prüfungen. Also beim Online-Shop zum Beispiel, ist der Warenkorb-Button da? Sind die Preise nicht 0 Euro? Sind Produktpreise in einer gewissen Kategorie, in einer plausiblen Range? Also ein Notebook wird nie 3 Euro kosten. Ja. Also irgendwo dreistellig wäre wahrscheinlich schon irgendwie sinnvoll. Und nach oben genauso wird es wahrscheinlich auch irgendwo ein sinnvolles Limit geben. Dann leergelaufene Kategorien, du kannst anfangen, Elemente zu zählen, du kannst Anforderungen an Web Vitals stellen und so weiter. Also da gibt es dann viele Fehler, die gar nicht mehr unbedingt so direkt von uns als Fehler identifiziert werden, sondern eher so, ich sag mal, es entspricht nicht deinen Anforderungen, die du dir aber selber gesetzt hast oder die einfach Common Knowledge, Best Practice sind.
Da wären wir dann nicht mehr in dem Bereich von dem typischen Crawling-Tool, sondern wären wir im Bereich von Monitoring, oder? Also, dass wir wirklich mit dem Monitoring arbeiten, was ja auch total sinnvoll ist. Ich meine, wir haben, also, das ist jetzt nichts für den kleinen WordPress-Blog. Wobei, das will ich noch nicht mal sagen, selbst der WordPress-Blog braucht es, aber Wir haben es oft bei Kunden gesehen, wo es eine Technikabteilung gibt und die Marketingabteilung und die eventuell sogar auf unterschiedlichen Stockwerken sitzen, ja, oder nicht so viel Kontakt haben. Da passiert es so unfassbar oft, dass die Technik was ändert und SEO-KPIs zerstört, also wirklich zerstört. So, bestes Ding war natürlich wieder Titles und Descriptions gelöscht, aber selbst so Sachen wie du auch gerade sagst, technische Fehler, und das kriegst du ja nicht mit. Das kriegst du mit viel zu spät, und da ist ja Monitoring einfach, ich sag mal, unfassbar wertvoll, weil es verhindert einfach die größten Fehler, die dann wirklich auch einen Impact haben auf die Downline. Also SEO kann zerstört werden, Reputation kann zerstört werden, Abverkauf von zu günstigen Produkten. Wahnsinn. Also das ist ja das, was du gerade beschreibst mit Monitoring. Das ist ja auch ein Service, das ist ein separates Produkt bei euch, ne?
Genau, es ist ein separates Produkt und überwiegend auch dem geschuldet, dass es mitunter sehr ressourcenintensiv ist. Ja. Weil du definierst jetzt eigene Prüfungen und kannst dabei vielfältige Sachen machen. Also du kannst XPath Expressions verwenden, du kannst Regular Expressions verwenden, etc. Ja. Und die sind mitunter bei weitem nicht so optimiert, wie das wir machen würden, wenn wir jetzt selber eine Analyse schreiben oder so. Mhm. Das heißt, wir brauchen da wirklich eine Menge CPU-Ressourcen für viele von diesen Prüfungen. Deshalb hat es ein bisschen anderen Price Point.
Ja, macht ja auch Sinn. Aber es ist auf jeden Fall, ich sag mal, wenn man einmal so einen Fehler erlebt hat, dann ist man auch sehr bereit, dafür Geld in die Hand zu nehmen, damit das nicht nochmal passiert.
Es ist auch interessant, dass nicht immer das nur SEO-getrieben oder entwicklungsgetrieben ist, dass so ein Monitoring eben vorhanden sein sollte oder so. Also es klingelte irgendwann mal das Telefon und dann war eine Rechtsabteilung dran von einem großen Konzern. Und die erste Sache war so, oh Gott, was haben wir denn falsch gemacht? Und dann kam die Frage, haben wir das richtig verstanden, dass ihr unsere Seiten nach Text durchsuchen könnt? Ja, können wir. Okay, wunderbar. Das dürfen wir nicht mehr sagen. Krass. Wir würden gerne wissen, wenn das wieder auf unserer Seite vorkommt, weil wir haben redaktionelle Prozesse und Menschen machen Fehler und es ist jedes Mal teuer.
Totaler gute Use Case. Genauso wie falsch integrierte Analytics-Codes. Kannst du auch crawlen und überprüfen, ob die irgendwo falsch gehen.
Genau, und man muss da einfach nur kreativ sein. Und wenn es jetzt darum geht, für solche Softwarelösungen Kosten zu tragen, dann muss man da auch wirklich schauen, dass das eigentlich eine ganzheitliche Sache sein sollte. Also nicht nur schauen, was brauche ich selber, also vor allem dann nicht, wenn ich vielleicht selber gar kein Budget irgendwie so für sowas habe, sondern einfach mal durchs Unternehmen laufen und fragen, was für Dinge würdet ihr denn gerne an unserer Webseite geprüft haben, wenn wir das für euch alles mit aufsetzen. Und dann wirst du feststellen, dass es mitunter sehr einfach wird, diese Ressourcen im Konzern zu haben, und mitunter zahlt das dir auch eine komplett andere Kostenstelle, weil ein völlig anderer Business Case da dran hängt, den du wahrscheinlich selber so nie auf dem Schirm hattest.
Das ist ein mega Tipp, wollte ich nur mal sagen an alle draußen. Monitoring anzubieten macht auf jeden Fall Sinn an der Stelle. Also damit Audisto auf jeden Fall hier das rein zu verkaufen, damit die dann ja sich absichern. Und wir hatten auch vorhin darüber gesprochen, wer würde denn seine Hausratversicherung kündigen? Und ich bin mir ziemlich sicher, keiner von euch würde jetzt losgehen und die Hausratversicherung kündigen. Deswegen, das ist im Prinzip die Hausratsversicherung für die Website. Also da einfach quasi eine technische Versicherung, dass ihr die Fehler schnell findet. Und wenn euch der Podcast gefällt außerdem, ne, dann liked den gerne, kommentiert ihn auch gerne und gibt auch gerne Bewertung ab, da freuen wir uns auch drüber. Und wir kommen noch dazu, wo wir einen Tobias finden können. Aber dazu kommen wir gleich noch, aber weiter zu den spannenden Fragen, sag ich mal so. Monitoring finde ich super spannend. Spielt das Thema Crawl-Budget eigentlich noch eine Rolle? Also bei euch spielt es wahrscheinlich keine Rolle, sondern man muss halt richtig die Frequenz einstellen. Aber spielt das Thema Crawl-Budget bei euch, also spielt es insgesamt noch eine Rolle bei Websites und vor allem bei der Größe von Websites, die ihr habt? Und könnt ihr da irgendwas sehen, was da hilft aus eurer Seite aus?
Das spielt eine ganz gravierende Rolle. Also weil in dem Moment, wo du anfängst, Seiten zu rendern, hast du plötzlich ganz andere CPU-Requirements. Du hast auch höheren Traffic insgesamt. Die Seiten werden auch größer, weil natürlich dynamisch Sachen hinzugefügt werden. Und insbesondere JavaScript-Execution, was viele Leute vergessen, ist, dass ein JavaScript, das ist eine Skriptsprache, das muss erstmal in Maschinencode übersetzt werden, bevor dieser ausgeführt werden kann. Und ein Trend, den wir früher hatten, war, dass wir versucht haben, mehrere Files möglichst in ein einziges File zusammenzuziehen, was dann alles gemacht hat. Das war darin begründet, dass mit HTTP 1.1 quasi nur also jeder Request eine separate Verbindung war. Gab dann noch so Connection Reuse und letztendlich hat man einfach versucht, den Connection Overhead so gering wie möglich zu halten, Und das hat man eben erreicht, indem man die Anzahl der Dateien, die überhaupt abgerufen werden, reduziert hat. Heute ist es anders. Wir haben modernere Protokolle, HTTP 2 und HTTP 3. Und da verwenden wir eine einzelne Verbindung und streamen darüber quasi unterschiedliche Requests. So, und jetzt ist es so, wenn ich einen riesen JavaScript-File habe, sagen wir mal, schlimmster Fall, das Ding hat irgendwie 2-3 Megabyte, weil ich alles reingepackt habe, was ich auf der gesamten Seite in irgendwelchen Unterbereichen brauche, also irgendwie Shop und Suche und noch irgendein Chat-System und Warenkorb, all den ganzen Krams. So, und jetzt muss bei jedem Rendering-Request erstmal dieses File in Maschinencode übersetzt werden. Das kann auch mal gerne ein paar hundert Millisekunden dauern. Und erst danach kann es verwendet werden. Und dann wird von diesem File ein Bruchteil verwendet. So, und die Ressourcen, die sind natürlich beschränkt, die eine Suchmaschine einem zuweist. Oder auch gerade, wenn man selber Analysen macht, dann habe ich dasselbe Problem mit meinem eigenen Rechner. Der muss ja auch diese Ressourcen aufbringen. So, und wenn ich jetzt an diesen Stellschrauben optimiere, also das heißt, meine Sachen wieder aufteile, kleinere Files, nur noch das mitliefer, was ich auch wirklich brauche, dann optimiere ich einfach den ganzen Rendering-Pfad. Es ist deutlich ressourcenschonender und ich komme einfach in derselben Zeit dazu, mehr unterschiedliche Seiten eben abzurufen. Und das kann bei schlecht gemachten Seiten schon wirklich signifikant sein. Und deshalb bei einer kleinen Seite eher nicht so der Hauptfokus, aber bei einer großen Seite, wo es dann darum geht, auch Seiten möglichst häufig aktualisiert zu bekommen, würde ich wirklich immer Wert drauf legen, genau diesen Rendering-Pfad sehr stark zu optimieren.
Und das kann ich ja auch tatsächlich sehen bei euch in den Reports dann, wie der Rendering-Pfad war, oder?
Genau, also wir machen genau das, also wir rendern das, wir zeigen alle Ressourcen an, die zum Rendern verwendet wurde und wir erheben diverse Web Vitals Metriken. Also du kannst bei uns Largest Contentful Paint, First Paint, Layout Shifts, all diese Dinge, die kannst du sehen. Aber du kannst bei uns auch Blocking Time zum Beispiel sehen, also Zeiten, wo nichts anderes mehr gemacht werden konnte und so. Es unterscheidet sich so ein bisschen von den Core Web Vitals, die meisten Leute kennen. Einfach dadurch, dass nicht alle Core Web Vitals mit einem Crawler erhoben werden können. Dafür gehen wir an einzelnen Stellen tiefer, weil wir einfach festgestellt haben, dass Werte, die zwar keine Core Web Vitals sind, trotzdem für die Optimierung wahnsinnig sinnvoll sein können.
Ja, super spannend, muss ich echt sagen. Also toll, dass du nochmal das Thema erklärt hast, weil ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst, wie viel Ressourcen das Ganze frisst. Deswegen auch meine Frage, siehst du Unterschiede beim Crawling von Shops, Content-Portalen und auch News-Sites? Also ist das bei euch ein Unterschied oder ist es tatsächlich alles sehr, sehr ähnlich an der Stelle?
Also erstmal vom Crawling selber her ist das für uns quasi dasselbe. Also der Prozess ist immer der gleiche, unabhängig davon, was du da für eine Seite crawlst. Die Seiten haben in der Regel ein bisschen andere Probleme. Mhm. Also bei Newsseiten hast du häufig sehr viele große eingebundene Ressourcen, sowas wie Bilder und solche Dinge. Und eine der Challenges ist eben, Dinge möglichst schnell und aktuell in den Index zu bekommen.
Ja.
Was aber über Sitemap-Konstrukte eigentlich heute gar kein Problem
mehr ist. Indexing API auch
eigentlich
auch
gelöst ist. Ne? Bei Shops hast du hingegen häufig das Problem der facettierten Suche oder so Strukturprobleme. Da geht es eigentlich darum, deinen gut performenden Inhalt oder Inhalt mit guten Margen oder dergleichen gut in den Index zu bekommen. Also Shops, würde ich sagen, haben häufiger strukturelle Probleme als jetzt irgendwelche Publisher-Seiten. Publisher-Seiten haben eben ganz klassisch häufig wirklich inhaltliche Probleme.
Ja, lass uns nochmal aufs Thema internationale Seiten eingehen, weil ich weiß, auch ein Lieblingsthema von dir, du bist einer der wenigen, der im deutschsprachigen Raum das Thema hreflang wirklich durchdrungen hat und auch vernünftig erklärt hat und dann auch wirklich dort den nicht nur die 80% gemacht hat, sondern 110%, um das zu lösen. Erklär mal, wie ihr das mit internationalen Seiten macht und warum hreflang oftmals falsch ist.
Ja, also hreflang ist ja eine Möglichkeit, eine Seite so auszuzeichnen, oder anders. Die Herausforderung ist, du hast ein und dieselbe Sprache in unterschiedlichen Märkten, also Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die unterscheiden sich. Du hast unterschiedliche Währungen, zum Beispiel in der Schweiz. Du kannst manche Produkte nur in manchen Märkten verkaufen, weil es vielleicht rechtliche andere Rahmenbedingungen gibt. So, aber die Suchanfrage ist eben immer deutschsprachig und du möchtest jetzt für diese einzelne Suchanfrage, dass genau die korrekte Seite in den unterschiedlichen Märkten rankt. So, und das Mittel der Wahl dafür ist eben hreflang. Da gibt man dann eben Regionalisierung an, bestehend aus Sprache plus Zielregion. Und ich habe ein bisschen den Faden verloren.
Ja, aber weißt du, was der Klassiker bei hreflang ist? Der Klassiker, den die Fehler machen, besonders wenn die Sprache und das Land angeben, ist der Klassiker mit UK für United Kingdom. Also, dass man als Land gibst du Englisch an für Sprache und als Land gibst du UK an für United Kingdom, aber dabei ist es GB für Great Britain. Und da ist schon hreflang kaputt. Und das wissen schon, also das ist jetzt schon lange durchgetreten, das Ganze, aber hreflang ist dann kaputt und dann gibt es den Kreislauf nicht mehr.
Das muss an der Stelle noch nicht mal wirklich kaputt gehen dadurch, weil UK ist ein Subset von Great Britain.
Ach, wirklich?
Und damit wird, ich glaube, es ist so an der Stelle sogar wirklich valide. Du schließt aber damit natürlich Bereiche von Great Britain aus,
ja,
die du sehr wahrscheinlich nicht ausschließen wolltest. Du könntest die Regionalisierung im deutschsprachigen Raum auch auf ein Bundesland runterbrechen.
Ah,
das ist analog dazu natürlich möglich.
Das würde natürlich für manche Bereiche sogar Sinn machen an der Stelle. Ja, aber hreflang, auf jeden Fall spannendes Thema. Und wenn man es bei euch laufen lässt, sieht man auch wirklich die Fehler drin. Das ist halt sehr spannend und kann das dann auch reparieren. Deswegen, das ist einfach ein wichtiger Punkt. Wie wichtig siehst du denn eigentlich die Zusammenarbeit von SEO und IT im Kontext von Crawling und technischer Optimierung?
Das gehört ganz klar, ganz stark zusammen. Also ich sehe SEO eigentlich immer so ein bisschen als Schlüsselposition. Mhm. Das sind in der Regel Leute, die so das Bindeglied zwischen unterschiedlichen Bereichen sind, die ansonsten häufig in Unternehmen sehr autark voneinander sind. Also Technik, Content, Marketing, irgendwie Produktmanagement oder sowas. Und der SEO hat häufig überall Berührungspunkte, kennt sich deshalb ganz gut aus und hat einen ganz guten Überblick, wie das zusammenhängt. So, und ich glaube, die Aufgabenstellung vom SEO ist einfach, sein Wissen auch in die Bereiche reinzutragen. Also das würde ich mir zumindest wünschen, wenn das stärker passieren würde.
Ich glaube, es ist super wichtig, wenn die mehr zusammenarbeiten. Wir kennen auch natürlich alle diese Firmen, wo IT und SEO gut funktioniert. Da ist meistens das SEO-Ergebnis deutlich besser als bei den Firmen, wo die gegeneinander kämpfen. Und natürlich, wenn man dann auch einen Crawl durchführt und dann Fehler findet und die IT das ablehnt, die zu fixen, ist auch immer ein Riesendrama. Da ist auch immer ganz wichtig, die Sprache der ITler zu sprechen. Du hast ja auch Entwicklungserfahrung, ich ja auch. Da kann man ganz gut mit denen sprechen. Aber sonst, manchmal ist es sehr schwierig zu kommunizieren.
Ja, was viele SEOs nicht gut machen, ist, gehen nicht hin und erklären das Problem. Also häufig ist die Kommunikation, aus A machst du bitte B.
Ja.
So, das Problem ist aber, dass es ja einen Grund gibt, warum diese Dinge geändert werden sollen. Und wenn dieser Wissenstransfer nicht stattfindet, dann kannst du nicht erwarten, dass das beim nächsten Mal richtig gemacht wird, weil er hat nicht stattgefunden.
Ja.
So, und das bemängel ich. Also ich habe so häufig richtig schlecht formulierte Tickets gesehen. Also wenn jemand ein Ticket anlegt, dann gehört da rein, why, how, what. So, warum mache ich das? Das ist das Allererste und das Allerwichtigste. Welchen Business Case erfüllt das? Was ist der Grund? Wie will ich für das Unternehmen irgendetwas verbessern durch diese Tätigkeit? Danach beschreibt man, was zu tun ist.
Und wie. Absolut wichtig, absolut hilfreich, auch dass du nochmal gesagt hast, dieses Ticket auch richtig zu formulieren, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Was sind denn aus deiner Sicht die spannendsten Entwicklungen, die in der Zukunft noch auf uns zukommen, besonders bezogen auf Crawling?
Das kann ich dir ehrlich gesagt so überhaupt nicht sagen, weil dieses in die Zukunft gucken ist wirklich wahnsinnig spannend, wahnsinnig schwierig, aber natürlich zugleich spannend. Ich glaube einfach, dass wir viel mehr Automatisation irgendwie erleben werden. Also ich glaube, es geht dahin, dass wir an einigen Stellen vielleicht auch an den Punkt kommen, wo wir später vielleicht Agenten haben, die gewisse Programmieraufgaben auch übernehmen können. Und vielleicht kann man Systeme auch dahin bringen, gewisse Fehler selbstständig zu fixen und zu beheben. Also wahrscheinlich durch Datenausleitung und solche Dinge erstmal.
Ja, super spannend auf jeden Fall. Ich meine, du hast ein unfassbares Wissen, was Bereich Crawling angeht, auch Technical SEO und technisch sowieso allgemein, was da passiert. jetzt hast du das Wissen angehäuft über die letzten Jahre und Jahrzehnte und gibst es ja auch weiter. Und da habt ihr ja eine sehr spannende Konferenz ins Leben gerufen. Sag doch mal gerne nochmal dazu was, dass man das auch, wenn man da interessiert ist, dann auch teilnehmen kann.
Ja, wir haben 2024 haben wir den Texeo Summit ins Leben gerufen, der zum ersten Mal quasi 2024 im September stattgefunden hat. Ist eine Technical SEO-Konferenz, die sich wirklich ausschließlich mit Technical SEO auseinandersetzt. Single Track, also wir sind einfach der Meinung, es macht keinen Sinn, eine Konferenz, wenn sie hochwertiges Wissen vermittelt, so zu strecken, dass jemand gar nicht mehr alles sehen kann, sondern wir kuratieren die Vorträge und deshalb limitieren wir es auch wirklich auf einen einzelnen Slot. Ja, und dann im Anschluss Networking-Teil finden wir auch extrem wichtig. Das Schöne am Single-Track-Format ist dann, dass man über alles reden kann, weil jeder hat alles gesehen.
Das ist echt sehr gut, ja.
Und angelehnt haben wir das letztendlich an die Texeo Boost. Da waren wir 2019 in den USA, die genau dieses Konzept hatte, eben quasi Single-Track-Format, gute Technikvorträge, die dann leider Corona nicht überlebt hat. Und es ist nichts nachgekommen. Und so haben wir dann irgendwann Anfang 2024 quasi beschlossen, selber irgendwas zu starten. Haben dann die erste 24 gemacht, die zweite jetzt im Mai 25 und die nächste April 25 und die nächste machen wir dann im April 26 eben wieder in Hamburg.
Wieder in Hamburg, ne? Ja, wunderschön. Also das kann ich nur empfehlen für alle, die große Seiten haben und auch da sich mit Technik beschäftigen. Das ist ein absolutes Must, weil da kriegt ihr gebündelt halt die ganze Technologie und SEO-Informationen, die auch wirklich auf einem hohen Niveau sind, damit ihr dort halt die großen Fehler einfach finden könnt und reparieren könnt, die euch zurückhalten. Also das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Jetzt kommen wir, bevor wir zum Abschluss kommen, kommen wir noch zu ein paar Rapid-Fire-Questions, so nenne ich das gerne. Das sind kurze Fragen mit kurzen Antworten, einfach nochmal, um nochmal das Ganze, ich sag mal, gut abzuschließen. Und genau, du kannst gerne ein, zwei Sätze einfach zu den Sachen sagen und wenn es mal länger wird, ist auch kein Problem. Ich fange einfach mal an. JavaScript, Fluch oder Segen für Scrolling?
Fluch.
Weil es so viel Ressourcen frisst, oder?
Es frisst Ressourcen und es ist an vielen Stellen auch wirklich einfach vollkommen unnötig. Also man könnte es lösen, indem man einfach eine bessere HTML-Seite baut. Und die Geschwindigkeitsthemen und so kriegt man mit einer vernünftigen HTML-Seite und einer vernünftigen Programmiersprache anders auch in den Griff.
Kleine Anekdote hier am Rande. jQuery ist ja wohl die meistgenutzte Library, so die man sich vorstellen kann. Und die wird ja auch eingebunden, nur um ein Smiley zu setzen. Ne? Also das ist einfach so, dass die 500 Kilobyte Library, die einfach jeder einfach mal einsetzt, auch nur, weil er halt irgendwas mal kurz machen wollte und nicht lange überlegt hat. Krass, muss man das sagen. Bester Quickfix bei Crawling-Problemen, wenn es einen gibt.
Ja, Quickfixes sind teilweise einfach, schreib mal eine vernünftige Robots.txt. Also entweder um Dinge auszusperren, die bisher nicht ausgesperrt sind, es aber sein sollten, oder umgekehrt, du blockierst einfach wichtige Ressourcen, die also Bilder, die in Seiten eingebunden sind, oder du blockierst dein Haupt-CSS oder JavaScript, hast das aber nicht mal auf dem Schirm, dass das heute wirklich ein Problem ist. Also weil früher haben wir das so gemacht.
Ja.
Ja, Quickfix, Robots.txt.
Ja. Sehr cool. Crawl-Budget, overhyped oder essentiell?
Bei kleinen Seiten overhyped, bei großen Seiten essentiell.
Ja. Was ist die meist unterschätzte Crawl-Fehlerquelle? Wenn es eine gibt. Ist auch schwierig, weil es gibt ja sehr viele, aber.
Ich glaube, das sind relative Pfade und so. Also da hast du das ganz schnell, dass irgendwelche Probleme sich reinschleichen, wo dann einfach Verzeichnisse sich ineinander schachteln und so weiter. Also das sieht man immer wieder, gerade bei älteren Seiten.
Sehr spannend. HTTP-Status-Codes, Liebling oder Hassobjekt?
Schon Liebling. Also du kannst das sehr präzise alles ausdrücken. So, was man schon wissen sollte, ist, was der Unterschied zwischen 301, 302, 303, 307 und 308 ist.
Ja, das stimmt schon. Und auch zwischen 404 und 410, also 410, also 410.
Ja, man kann einfach wirklich einiges sich an Ressourcen sparen, wenn man die richtigen setzt.
Ja. Täglicher Crawler-Einsatz, ja oder ein bisschen zu viel?
Hängt von deiner Frequenz ab, wie sich Sachen bei deiner Seite ändern. Also wenn du nur einmal die Woche releast, und sich an deinen Inhalten auch ansonsten nichts ändert, dann reicht auch einmal die Woche Crawling völlig aus. Mhm. Wenn du den ganzen Tag über mehrfach Änderungen einspielst, dann ist täglich wahrscheinlich noch zu selten. Dann solltest du vielleicht auch überlegen, ob du nicht deine wichtigsten Seiten irgendwie stündlich mal analysierst.
Super spannend. Das höre ich auch so in dieser Präzision zum ersten Mal. Sitemaps, lebenswichtig oder nice to have?
Nice to have.
Okay. Was nervt dich beim Crawling am meisten?
Das kann ich dir gar nicht sagen, weil mich nervt da eigentlich reichlich wenig dran.
Sehr gut, sehr gut. Deine Lieblings-KPI aus dem Crawl-Report?
Das sind, glaube ich, schon die Web-Vitals-Metriken. Okay. Also nicht einzelne, sondern also wirklich so in der Summe, weil sie einfach wirklich zeigen, ob du insgesamt einen sehr, sehr guten Job gemacht hast.
Robots.txt, Freund oder Feind?
Feind, weil es ist ein ganz kompliziertes Format. Also es ist nicht gut strukturiert. Google hat da ja Versuche unternommen, es besser zu machen, aber es ist immer noch sehr fehleranfällig und viele Leute verstehen es einfach nicht oder haben es nicht ordentlich genug gelesen. Und ich wünschte mir wirklich, es wäre ein stärker strukturiertes Format, was sich auch einfacher prüfen lässt und mehr Hilfestellung bietet. Aber das ist dann kein reines Textformat mehr.
Ja, total valider Punkt an der Stelle, muss ich auch sagen. Was ist für dich ein Feature, was du dir beim Crawling wünschen würdest oder für den Crawler wünschen würdest insgesamt, wenn du dir was wünschen könntest?
Was ich gerne hätte, sind, also ich glaube, mir fallen zwei Dinge ein. Zum einen hätte ich gerne bei uns Canonical-Gruppen.
Ja.
Also alle Seiten, die über Canonicals irgendwie verbunden sind, dass man das irgendwie besser sehen kann, ist leider was wir über die Jahre immer und immer wieder nach hinten priorisiert haben, weil wir einfach andere Sachen haben, die irgendwie noch mehr Use Cases hatten. Und Ausleitung von Daten, das würde ich auch manchmal gerne haben, dass man sich einfach die ganzen Headlines, Hauptinhalte oder irgendwelche KPIs, die wir gesammelt haben, nochmal einfach zusätzlich an irgendeinen API-Endpoint schicken lassen könnte, um die nochmal anders weiter zu verarbeiten.
Vielleicht baut ihr das ja einfach.
Die Tickets gibt es dafür. Es ist aber so dieses ständige Ressourcenthema und die Prioritäten sind nicht immer nur das, was ich mir wünsche.
Genau. Ich hätte jetzt gesagt, einfach mal Vibe-coden, aber das ist vielleicht dann too much. Tobias, vielen lieben Dank für das tolle Interview. Wirklich hat richtig Spaß gemacht und das ist wirklich sehr, sehr spannend, was du da erzählst und was für ein Wissen du da hast. Wo können dich die Leute denn erreichen und wo sollen sie hingehen, um Audisto auch kennenzulernen oder am besten auch direkt zu benutzen?
Genau, also Sie können zum einen mal mich über meine private Webseite finden, einfach tobias-schwarz.com. Da sind auch all meine Social-Media-Profile zu finden etc. Und natürlich, wer an Audisto interessiert ist, einfach auf die Audisto-Webseite, audisto.com, da gerne auch über das Kontaktformular oder einfach eine E-Mail schicken oder so. Und ja, TechSEO-Summit, tech-seo-summit.com, da findet sich alles dann da zu der Veranstaltung.
Ja, perfekt. Vielen lieben Dank und ich hoffe, wir sehen uns das auch bald mal wieder, nochmal im Podcast, wo wir dann über die Zukunft von AI-Crawlern, ich bin schon wieder bei AI, bei Crawlern reden.
Wir können auch über AI reden. Vielen Dank, dass du mich hattest.
Dankeschön.
Das war's für diese Folge von Marketing Meets Technology. Bis zum nächsten Mal.